40 Tage. Das ist jetzt die dritte Botschaft, die wir zu diesem Thema hören. Aber ich hatte eine kleine andere Herausforderung. Heute ist auch noch Berufungssonntag in der Heilsarmee. Und mir hat es einfach gedacht, wir sind hier doch ein bisschen weiter zu fassen. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich musste mir dann entscheiden, ja, in welchem Evangelium nehme ich jetzt das überhaupt raus? Ich habe mich dann für das Matthäus-Evangelium entschieden. Und das wird auch am heutigen Morgen so bleiben. Ihr seht eben die Hauptthemen, wir müssen entscheiden. Aber dass es gleich ein Ganzes gibt, werdet ihr sehen, wie ihr dort auch noch eben auf Johannes den Täufer eingehen. Aber eben um den Zusammenhang besser zu verstehen, ist wichtig, dass wir eben auch bis zu der Versuchung von Jesus dann auch noch das im Zusammenhang sehen. Und für euch tue ich doch auch empfehlen. Es war schon leicht interessant, die verschiedenen Evangelisten zu lesen, wie sie einfach die Zeitspanne von Johannes der Täufer bis zu Jesus, wo er in die Wüste kam und versucht wurde vom Satan, doch auch ein bisschen verschieden aufleisten. Und wenn wir das eben in einer Synopse vergleichen, eben Synopse gleich vergleichen, dann ist es schon leicht, das ist interessant, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich möchte euch aber doch zuerst noch einen kurzen geschichtlichen Abriss geben. Jetzt bin ich zu weit. Jetzt ist gut. Zwischen Malachi und Johannes der Täufer, also bis zum Neuen Testament sind rund 400 Jahre gelegen. Und diese Tatsache hilft uns auch auf, eben dann, zu sehen, was einfach in diesem Kontext drin ist. Eine weitere Tatsache ist auch, dass das Neue Testament noch nicht verfasst war zu der Zeit, wo Johannes der Täufer und auch wo Jesus auf dieser Erde gewirkt hat. Das Neue Testament war noch nie verfasst. Und das Erste, was Johannes der Täufer gemacht hat, er hat zur Buße aufgerufen. Zur Buße, zur Umkehr. Und was auch noch wichtig ist, im geschichtlichen Zusammenhang zu sehen, ist, dass die Römer als Besatzungsmacht eben in dieser Provinz von Judäa waren. Weiter zu erwähnen ist auch, dass der Tempel in Jerusalem, der ist noch gestanden, wo Johannes der Täufer auftreten ist. Und die täglichen Opfer im Tempel sind noch gebracht worden. Also es war einfach noch so gewesen, wie zu Malachis Zeit. Wir waren eigentlich erst im Übergang gewesen. Weil der Tempel ist erst später im Jahr 70, circa im Jahr 70, durch die Römer zerstört worden. Was auch noch zu erwähnen ist, dass der römische Statthalter zu dieser Zeit hat sogar das Recht gehabt, Hohepriester zu ernennen. Und da sieht man, wie eingreifend und wie das Römische Reich geherrscht hat, mit Macht, mit Autorität, eigentlich sogar eben über dem jüdischen Recht vom Alten Testament zum Teil. Die haben sich auch so eingemischt in das autokratische Reich. Und darum verwundert es eben schon gerade gar nicht, dass einfach die Römer sich in Sachen eingemischt haben, eben auch zur Ernennung der Hohepriester. Und die Hohepriester, die haben dann schon geschaut darauf, dass eigentlich der Inder einer ist, der nach ihrem Sinn ist. zwischen Kapitel 2 und 3 Matthäus-Evangelium liegen ca. 30 Jahre dazwischen. Johannes, der inzwischen erwachsen worden ist, hat Menschen dazu aufgerufen, sich für einen Messias bereit zu machen. Wir sehen hier mit dem Johannes, da ist natürlich die Prophetie auch vom Alten Testament erfüllt worden. Da gibt es x Stellen drinnen eigentlich. Jesaja ist auch ein Prophet als Beispiel dazu. Schon lange, das ist interessant gesehen, wie sich einfach die Schrift erfüllt hat. Schritt für Schritt hat auch Gott seine Willen umgesetzt. Und der Johannes war einfach der Vorläufer auf Jesus hin. Johannes hat auf Jesus hingewiesen. Und der Johannes war einfach auch derjenige, der auch im Gehorsam war. Weil wenn der Johannes nicht gehorsam gewesen wäre, dann das ist einfach der Wille Gottes gewesen. Er ist ausgerüstet worden dazu und geführt worden. Das, was der Johannes gesagt hat, ist auch heute noch wichtig. Kehrt um, denn nah ist das Himmelreich gekommen. Das war sein Aufruf gewesen. Kehrt um. Ohne Umkehr kann nichts passieren, ich habe es selber erlebt in meinem Leben. Und immer wieder, wenn wir natürlich auch Fehler machen, kehrt um, bereut, tut Buss. Wir sind Menschen, manchmal gehen wir eben auf die Nase, das ist ja so. Aber das ist die Grundlage, wo der Johannes weitergeht, kehrt um. Was auch noch wichtig ist jetzt, was Johannes, man muss einfach das im Zusammenhang sehen. Priester, die ja mal im Tempel sind, bevor sie den Dienst aufgenommen haben, im Tempel, haben sie sich einfach mit Wasser müssen reinigen durch festgelegte Ritual, wie es festgelegt wurde, die finden wir die zum Beispiel auch im 3. Mose, da sind die auch deutlich aufgeschrieben. Und denke auch, das Eintauchen, es war eigentlich ein Eintauchen ins Wasser rein. Das ist auch, und Johannes hat aufgerufen, eben zuerst zur Buß. Das muss schon vorangehen, auch Buß, Umkehr. Wenn ich jetzt gelesen habe, in dem Text, wo die Elspeth schon gelesen hat, wie eigentlich dann der Johannes da die Pharisäer und Schriftgelehrten schon noch angefahren hat. Und das ist die Grundlage, eben zuerst Buße, dann eben auch das Eintauchen ins Wasser. Das ist eigentlich auch dann das aufrichtige Anliegen vom Täufling, dass er eben eine Erneuerung erfahren in seinem Leben. Dass er fortan den Weg mit Gehorsam Gott gegenüber gehen. Und wie gesagt, dazu braucht es ein bußbereites Herz. Und einfach ohne Buß, da geht einfach schon nichts. Das ist die Grundlage. Und das ist auch gut, wenn wir uns das immer im Hinterkopf haben. Weil im Alten Bund war es natürlich so, dass im Tempel die Opfer gebracht worden sind. Das sind auch Sühnopfer gewesen. Opfer zur Sühne, das ist darunter. Und heute haben wir Jesus, der ja als Kreuz ist. Er hat das Sühnopfer gebracht, ein für alle Mal. Weil die Tieropfer, die sind nicht mehr nötig. Weil im Neuen Bund, Jesus hat das alles gemacht. Aber es liegt einfach, der Schritt ist an uns, dass wir erkennen, wir sind Sünder. wir haben die Buße nötig und wir bereuen es, kehren um und tun die Buße. Aber alles andere hat Jesus da am Kreuz als Sühnopfer für uns. Johannes hat auch darauf hingewiesen, dass er eben mit Wasser tauft und dass rechnet Jesus mit Geist und Feuer tauft. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das ist auch da noch eines, möchte ich doch auch noch unterstreichen, dort eben mit diesen Versen. Ihr wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Und da sehen wir schon eben, wie einfach auch dann der Johannes da auch schon ganz klar geführt worden ist. Und er hat das eben unterstrichen, er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Und jetzt liest Elisabeth den nächsten Teil durch, wo wir noch darauf hineinkommen.
Der nächste Text steht im Matthäus 3, 13 bis 17. Die Taufe Jesus. Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus entgegnete ihm, lass es jetzt zu, denn so gehört es sich, so sollen wir alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Da ließ er ihn gewähren. Nachdem Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel tat sich auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube niedersteigen und auf ihn herabkommen. Und siehe da, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der
nächste. Ja, weiter.
Es gibt noch einen weiteren Text, wo der Matthäus 4, 1 bis 11 ist. Die Versuchung Jesu. Danach wurde Jesu vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel, versucht zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er, danach hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen, da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Gottes Mund kommt. Das ist ein bisschen verdreht, der hat es gesehen. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und die Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, zum Herrn deinem Gott sollst du beten und ihm allein dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm.
Halleluja. Amen. Teils wird der Text eben gelesen auch von der Taufe von Jesus. Das ist eigentlich noch interessant, was eben mit dieser Taufe von Jesus zusammenhängt. Jesus war ein sündlos. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt. Im Gegensatz zu uns, wir können das nie erfüllen. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Und der Geist Gottes ist eben auch auf Jesus gekommen. Eben auch schon die Taufe von Jesus wird uns in den vier Evangelien ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Spielt aber keine Rolle. Das ist immer noch interessant, das Vergleich, wie da die vier Evangelisten das einfach auch erlebt haben. Jeder hat das wieder vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive erlebt. Aber das Ziel, das ist das Gleiche. Jesus ist getauft worden im Jordan vom Johannes. Ja, der Johannes, was macht er zuerst? Er hat sich gewehrt und gesagt, los, ich hätte es eigentlich nötig, dass ich von dir getauft werde. Johannes hat erkannt, ja, ich bin ein Sünder. Darum hat er die so nötig, dass ich von dir getauft werde. Johannes hat wahrscheinlich dann einfach den Bruch nicht ganz nehmen, warum das so ist. Heute, wo wir das Neue Testament haben, ist das natürlich für uns viel logischer, dass wir die Brücke nehmen können. Aber Johannes hatte die Gelegenheit auch gar noch nicht gehabt. Aber was er erkannt hat, ich bin ein Sünder, ich müsste eigentlich von dir getauft werden. Aber Jesus hat gesagt, lass es geschehen, weil es gilt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und zwar einfach auch dann, wie durch die Sicht vom Alten Testament. Eben, Jesus ist eigentlich gereinigt worden für seinen Dienst, den er nachher hatte. Das war die Vorbereitung für seinen Dienst. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Und auch uns, weil wir auch vorbereiten, bereitet uns auch vor für den Dienst. Und das ist der grosse Unterschied. Jesus war also gehorsam, er hat dort einfach auch gerade das eingehalten, was einfach auch vom 3. Mose her auch verlangt worden ist. So wie Priester das erfüllt haben, bevor sie Tempo sind, hat das Jesus auch so erfüllt. Aber jetzt kommt eine ganz interessante Sache, weil Jesus zum Wasser rausgekommen ist. Das ist eigentlich fast eine Berufung von Jesus für den Dienst. Wo Jesus eben aus dem Wasser gekommen ist, ist der Geist Gottes in der Form von einer Taube auf ihn gekommen und die Stimme hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das ist der Ruf, der genau Jesus hat den Ruf genau erkennt. Wir sehen das da noch in diesen Versen noch ein bisschen gröner. Der Himmel tat sich auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube niedersteigen und auf ihn herabkommen. Und siehe da, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In kurzen Wort Berufung. Er hat nachher genau gewusst, jawohl, ich bin berufen für den Dienst. Das können wir uns aus menschlicher Sicht eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wir können dankbar sein, dass Jesus schon da, seinem himmlischen Vater gegenüber gehorsam ist. Und dann schlussendlich auch den Dienst aufgenommen hat. Und eben, wie gesagt, wir haben ja schon gebetet, Markus hat auch schon darüber geredet, dass Jesus als Sühnopfer bis ans Kreuz gegangen ist der Weg und auferstanden ist und erlebt und er eben jetzt zur Rechte von seinem Vater ist. Also wir sind da nicht einfach an einer Willkür ausgesetzt, wenn es auch manchmal so scheint in dieser Welt. Aber eins, was sicher ist, so wie wir es im Untervater beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das hat hier schon angefangen, da mit Jesus. Es ist ja alle gesagt, dass wir eine Berufung jetzt, dass wir eine Stimme hören. Aber eins, was sicher ist, wir sind berufen als seine Nachfolger, als seine Jünger, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Das ist auch schon Berufung. Und dann auch berufen zum Gehorsam sein. Das ist manchmal nicht einfach. Wir sind manchmal auch wieder solche Menschen, die fallen und Fehler machen. Aber das ist dann schon das Wichtigste daran. Und jetzt kommen wir noch zu diesen 40 Tagen. Und wenn ich uns das vorstellen, 40 Tage in der Wüste. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann noch fasten. Unvorstellbar. Aber Jesus hat das gemacht. Unmittelbar nach dem Jordan, nach dieser Taufe, ist er für 40 Tage in die Wüste geführt worden. Was hat er gemacht in diesen 40 Tagen, habe ich mich gefragt. Die Bibel sagt es eigentlich praktisch nichts darüber. Ich vermute, das ist eine Vermutung von mir, aber ich vermute, dass doch Jesus auch sicher im Gebet war, mit seinem himmlischen Vater. Dass er ausgerüstet wurde in diesen 40 Tagen für die schwierige Aufgabe. Und ich stelle mir auch vor, dass er ermutigt wurde in diesen 40 Tagen. Und dass er eine Gemeinschaft hatte mit seinem himmlischen Vater. Wir lesen ja das weiter, wenn wir dann in den Evangelien lesen, heisst es auch immer, wieder nach gewisser Zeit, als er da auch im Dienst war, er hat sich zurückgezogen ins Gebet und hat Gemeinschaft gehabt mit seinem himmlischen Vater. Und das ist mir auch das Beispiel geworden, auch für mich persönlich eine Ermutigung geworden, eben auch sich Zeit nehmen, ins Gebet zu gehen. Man kann nicht nur immer geben, sondern es ist auch wichtig, dass man die Gemeinschaft ist, im Gebet, in der stillen Zeit. Wir sehen sicher, Jesus war geschwächt. Da war ja doch eine riesige Hitze durch den Tag. Es war nachts kalt. Jesus ist hungrig geworden. Und nachher geht es eben dann weiter, die Versuchungen. Jesus ist geschwächt worden und in diesem Zustand, das ist ja fies, oder? Eigentlich das Fieseste, was passieren kann. Aber wenn man schon körperlich geschwächt ist, dann wird man noch versucht. Und wir schauen hier die verschiedenen Versuchungen noch an. Das ist noch ganz spannend, weil da können wir auch noch etwas daraus lernen, oder? Und das soll eigentlich auch das Ziel sein, dass wir auch etwas lernen. Satan war wirklich listig. Mit den Begierden vom Fleisch. Satan war so listig und hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Also da hat er ja schon, wenn du, was heisst das? Es ist möglich, dass du vielleicht bist. Er hat ihn doch schon, vermutlich schon anzweifelt. Und dann hat er genau gewusst, Jesus hat Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch, dass da aus diesen Steinen Brot wird. Oder? Aber er hat geantwortet, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ist all die Zitate, die da Jesus braucht, kommen aus dem Alten Testament aus, aus der Tanach. Das Neue Testament hat noch nie existiert. Auch später bei den Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern hat Jesus immer Zitate aus dem Alten Testament gebraucht. Also Jesus ist schon mal nicht in die Perfidfalle gefallen von Satan wegen dem Hunger. Also, dann machen wir halt weiter, wenn er da noch nicht reingeht, dann probieren wir weiter. Und das hat er auch gemacht, mit den Begierden von den Augen. Der Widersacher hat ihm alle Königreich von der Welt gezeigt, die ganze Herrlichkeit, und hat ihm versprochen, all das will ich dir geben, wenn du dich neigst und mich anbetest. Ja, es wäre ja noch begehrenswert, wenn man da also so über... einfach so gratis fast überkommt und dann eigentlich fast der König wäre überall. Oder? Das wäre ja wirklich grossartig. Aber nein, Jesus ist auch dieser Versuchung widerstanden. Es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, die Gott anbeten und ihm allein dienen. Und Gott ist heilig, allmächtig. Und das ist auch, ist ihm nicht gelungen. Und dann haben wir noch mit der vierten. Können wir da noch mit dem Hochmut, Stolz. Das ist auch so das Thema, wo schon viel, viel Leid angerichtet hat. Viel Not entstanden ist. Und er hat es auch wieder perfid gemacht. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich ab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf Hände tragen, damit du nicht etwa die Fuß an einen Stein stossest. Die Antwort Jesus, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus hat schon in dieser dritten Versuchung vom Hochmut, vom Stolz widerstanden. Wir müssen einfach eins wissen, Satan hat den leider das Alte Testament auch gekannt. Das müssen wir schon wissen, die Zitate sind auch zum Alten Testament aus. Und der ist so listig und so perfid. Aber Jesus hat ihm eben genau argumentiert, auch mit dem Alten Testament. Adam und Eva, die sind wirklich auf die Versuchungen hineingegangen, das wissen wir. Aber was wir jetzt dort eben auch wieder von Jesus können lernen, das ist eindeutig, dass wir einfach alles mit dem Wort argumentieren. Das Wort Gottes ist ja auch ein Schwert. Und es ist wichtig, dass wir eben das Wort kennen. Und dann möchte ich uns ermutigen, und ich sage es auch mehr, dass wir es eben auseinandersetzen damit. Sonst können wir es nicht. Satan, das wissen wir, er hat ja probiert, Jesus zu verwirren und durcheinander zu bringen. Und das ist ihm nicht gelungen. Dank dem, dass Jesus eben das Wort gekannt hat und ihm widerstanden ist. Und das ist einfach schon eine Lektion. Das ist eigentlich ein Dauerauftrag an uns, dass wir dort dranbleiben. Weil Satan ist immer zur Schau und will uns einfach durcheinander bringen. Und niederreissen. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Und wir dürfen einfach auch im Gebet, dürfen wir das auch immer wieder bringen. Und uns einfach auch immer wieder prüfen von Gott. Dass er unser Herz prüft, erforscht. Und dass wir uns einfach auch auf immer ermutigen lassen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist Sieger. Und mit dem sind wir auf der Siegerseite. Und wenn wir uns wirklich an ihm halten, dann führt er uns durch. Und wenn wir einmal umgehen, aber gebaust sind, dann vergibt er uns. Und dann müssen wir nicht liegen bleiben, sondern wir dürfen mutig aufstehen und getrost einfach den Weg weiterzugehen. Amen.